Du sag mal, Christoph, was ist das denn da draußen?
Das ist die Sonne. Ohne die Sonne ist Leben auf der Erde nicht möglich.
Ach, von wegen. Erzähl das mal den ganzen Kellerkindern, die bei runtergelassenen Jalousien Videospiele spielen.
Hallo liebe Gamers, Globeleser und herzlich willkommen zu unserem Montagmorgen-Podcast am 15. April 2013. Heute mit dem
Benjamin
und dem Christoph. Und ja, wir machen es wie immer, steigen sofort ein. Benjamin, was hast du am letzten Wochenende gemacht?
Am letzten Wochenende, du meinst also in der Nachhut unseres Strategie-Meetings.
Ja.
Ja, da habe ich natürlich ein bisschen ausgespannt, aber natürlich auch gespielt. Und unter anderem in Vorbereitung auf den bald kommenden Injustice-Test habe ich mir schon mal ein bisschen die DC-Helden vorgeknöpft und die Schurken durch die Levels geprügelt.
Ja. Darfst du schon irgendwas erzählen? Vermutlich nicht, oder?
Naja, es gibt ein Embargo drauf und von daher kann ich da jetzt inhaltlich noch nicht groß was zu sagen, aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das kann ich schon mal generell sagen dazu. Ansonsten, ja, ich habe noch die zweite Staffel Game of Thrones geguckt und im Gegensatz zu vielen anderen, okay, die ja behaupten,
ich dass hoffe, du erzählst jetzt keine Spoiler, ich warne dich.
Nein, ich hab, neben dir. Nein, ich habe nicht vor, irgendwas zu spoilern, aber also sagen ja ein paar Leute, dass die zweite Staffel im Gegensatz zur ersten deutlich abfallen würde. Also das Empfinden, das habe ich zumindest bis zur Hälfte überhaupt nicht gehabt. Im Gegenteil, da fand ich sogar teilweise sogar noch ein Stückchen besser.
Das kann ich bestätigen. Also aber ich bin aktuell auch bei der vierten Folge, also jetzt als nächstes kommt die fünfte. Und das kann ich bisher gar nicht nachvollziehen, dass die Leute sagen, die zweite Staffel wäre schwächer als die erste.
Ja, aber zum Ende hin habe ich dann doch so einen gewissen Qualitätsverlust bemerkt, der auch damit zusammenhängt. Da gibt es halt ein paar Massenszenen, sage ich jetzt mal. Und da merkt man einfach, naja, auch wenn die Serie ein bisschen höheres Budget hat als die Durchschnittsserie, also um die ganz großen, optisch beeindruckenden Sachen umzusetzen und dass man glaubt, dass da Tausende von Leuten gerade am Kämpfen sind, das gelingt der Serie dann doch nicht so ganz.
Ja, es fällt besonders bei den Schlachten auf. Ne? Da sind es meistens nur das Ende einer Schlacht zu sehen, wenn die ganzen Verwundeten auf dem Boden liegen. Aber von der eigentlichen Schlacht sieht man so gut nie wie nie was. Ne? Da fällt schon das Budget auf.
Ja gut, auf der anderen Seite ist es natürlich besser, als wenn sie dann wieder, wie das manchmal ja auch ganz gerne in irgendwelchen, meistens B-Produktionen von irgendwelchen Hollywood-Filmen stattfindet, dass dann alles mit CGI ist, was du dann auch noch in jeder Szene mehr als deutlich erkennen kannst, dass du da per Copy and Paste in Anführungszeichen dann eben da die ganzen Truppen ins Bild reinbeamen.
Ja. Hast du sonst noch irgendwas gespielt am Wochenende? Irgendwas anderes privat außer Injustice?
Nö, also ich habe mich ansonsten mehr oder weniger zurückgehalten am Wochenende. Muss mal ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen Bundesliga geguckt, ne? Und die Bayern mal wieder siegen sehen, wie üblich.
Außerdem schau raus, das Wetter ist wunderschön hier im Moment, auf jeden Fall in München. Und deswegen habe ich auch eher weniger gespielt am Wochenende. Ich habe am Samstag nach der Bundesliga mal 2-3 Stündchen GTA 4 The Lost and the Damned reingeschaut. Das hatte ich damals nur mal angefangen, hat es aber nie zu Ende gespielt. Und jetzt will ich das endlich mal nachholen und danach die zweite Episode Ballad of Gay Tony. Ja, und ansonsten habe ich aber auch
nicht. Wolltest du dir mal männliche Penisse angeben? Gibt es auch nicht männliche Penisse? Naja, also, aber du kennst die Szene ja schon wahrscheinlich, oder?
Nee, ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Also nee, in The Ballad of Gay Tony hast du ja noch nicht gespielt, nee. Aber da gibt es ja diese berühmte Szene. Naja, das wirst du dann ja sehen.
Ja, ich werde es sehen. Ja, ansonsten hatten wir letzte Woche auch einige Themen. Unter anderem war dabei das Army of Two, das der Carsten Scholz für uns getestet hat. Und ich hatte ja letzte Woche schon im Podcast gesagt, ja, ich hatte es auf der Gamescom schon selber angespielt und die Befürchtung, es wird nicht mehr als ein Standard-Shooter. Ja, und das hat sich anscheinend wirklich bestätigt. Im Singleplayer sehr maues Spiel, im Koop soll es allerdings wirklich Spaß machen, auch wenn man den Kommentaren unter dem Test glaubt, ne?
Ja gut, ich meine, das ist halt das übliche Spiel, das einen Koop-Modus bietet, der zumindest grundsätzlich funktioniert. Dann sind halt die Leute, die gerne mit anderen gemeinsam übers Internet oder eben auch an einer Konsole, sofern das möglich ist, spielen, dann ist natürlich immer ein gewisser Reiz vorhanden. Aber es sind eben doch überwiegend oder zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil ja immer noch Spieler da draußen, die lieber alleine spielen möchten und für die ist das Ding auf jeden Fall nicht allzu lohnenswert.
Nee, da gibt es genug Alternativen. Dann hatten wir ein weiteres Actionspiel letzte Woche, Defiance, ein MMO. Da hast du dich, glaube ich, ein bisschen mehr mit beschäftigt. Das hat ein Externer getestet bei uns.
Ja, genau. Das ist ein neuer Autor, den wir ausprobiert haben, der Stefan Petersen. Der hat sich das Defiance angeschaut. Selbst gespielt habe ich es nicht. Aber um nach dem Test zu gehen, das ist ein ganz schön hässliches Ding, oder?
Ja, die Screenshots sahen nicht so schön aus. Das muss ich jetzt wirklich sagen.
Aber gut, auf der anderen Seite ist es natürlich für ein MMO-Action-Spiel dann auch nicht unbedingt die Ausnahme, dass die Grafik jetzt nicht gerade, naja, sagen wir mal nach Warface oder so aussieht, das dann ja eher schon die Ausnahme ist. Ich meine, gibt es ein paar Spiele, die wirklich gut aussehen, aber das sind doch dann eher die Ausnahmen. Und weiß ich nicht, aber so richtig Defiance reizt mich eigentlich gar nicht. Da gibt es ja eben hier diese berühmt-berüchtigte TV-Anbindung und dann soll es Wechselwirkungen zwischen Spiel und TV-Serie geben. Ja,
das muss ich erst noch zeigen, glaube ich.
Also ich meine, das ist ja ganz schön. Da haben viele andere ja auch schon viel versprochen, aber keine Ahnung. Also so richtig interessiert bin ich daran eigentlich nicht, dass ich, um das Serienerlebnis zu vertiefen, ein MMO-Action-Spiel spielen soll. Da hält sich mein Interesse doch wirklich sehr stark in Grenzen. Und ich glaube, das wissen die Produzenten der Serie auch, dass das vielen ihrer Kunden, Zuschauer, wie auch immer man es nennen will, gar nicht zumuten können und dass sich diese Querbezüge dann doch sehr stark in Grenzen halten werden.
Dann hatten wir letzte Woche noch das Citizen Motion 2, das hat der Mick Schnelle für uns getestet. Und ja, nach SimCity scheint das jetzt wirklich schon die zweite Enttäuschung in diesem Genre zu sein. Ich meine, Citizen Motion 2 legt jetzt ein bisschen mehr Wert auf die Verkehrsführung als SimCity. Aber ja, der Mick war nicht sehr angetan, was man so lesen konnte. Also er bemängelt ja hauptsächlich wirklich Steuerung. Und die, das ist dann doch sehr verwunderlich, dass die gerade im Gegensatz zum ersten Teil deutlich verschlechtert wurde. Da muss man sich schon fragen.
Also hat der nicht vorhandene Always-On-Zwang nicht dafür gesorgt, dass Cities in Motion 2 ein besseres Spiel als SimCity ist?
Nee, anscheinend nicht. Also sehr verwunderlich, ne? Ja. Nee, aber es soll wirklich kein gutes Spiel sein. Sie haben sehr viel verschlechtert im Gegensatz zum ersten Teil. Sachen rausgelassen, die im ersten Teil sehr schön waren, wie auch Wahrzeichen und sowas, die das Ganze lebendiger wirken ließen. Ja, dann hatten wir aber noch ein anderes großes Thema letzte Woche, das du ja schon angeschnitten hattest am Anfang, und zwar unser Strategie-Meeting.
Ja, genau. Das war doch ein wirklich sehr ergiebiges Treffen. Chris L. war auch da. Und
ja, noch unser User Chris L. war schön, ihn mal kennenzulernen.
Genau.
Nee, das war ein sehr ergiebiges Treffen. Wir haben wirklich eine sehr lange Liste. Wir haben zwei Flipchart-Blätter nachher gefüllt. Die werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch auswerten und nach Wichtigkeit sortieren. Und dann wird es wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen Ergebnisse zu sehen geben bei uns auf der Seite.
Ja, auf jeden Fall. Und möglicherweise hat das auch was mit dem umfangreichen Feedback zu tun, das uns unsere User ja gegeben haben. Gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, ach, die Leser, die wären uns ja vollkommen egal. Ganz im Gegenteil natürlich. Wir haben nicht nur den Chris L. eben, wie gesagt, bei uns gehabt, der uns da auch einiges wertvolles Feedback gegeben hat, sondern wir haben ja auch unseren Podcast gemacht, also das heißt Podcast, wie auch...
Eine Telefonkonferenz.
Ja, unsere Telefonkonferenz, genau, die wir ja auch mittlerweile auf der Website veröffentlicht haben, in der ihr reinhören könnt, und da waren ja auch ein paar sehr interessante Vorschläge bei, ja. Und ein paar Eindrücke, die man als jemand von außen oder die man als Interner vielleicht gar nicht so wahrgenommen hätte, wie das eben von außen wahrgenommen wird, und von daher ist sowas natürlich immer eine wirklich sehr wertvolle Informationsquelle.
Nee, das war wirklich sehr interessant, also wir hatten wirklich fünf User waren es, ne, die sich in der Telefonkonferenz hatten. Das war sehr interessant, da mal zu hören, wie das auch von außen aussieht, was wir machen, was sie selber gut finden, was sie nicht so gut finden. Und ich denke, da konnten wir auch einiges von aufnehmen, unsere Ideenlisten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was steht diese Woche an, Benjamin? Du hast unter anderem, beziehungsweise du wirst dir angucken, Grid 2, aber da darfst du wahrscheinlich auch noch nicht so viel zu sagen, ne?
Nee, das Embargo, das ist noch ein bisschen weiter hinten, aber das hat zumindest den Vorteil, dass wir uns ja die angeblich 30-stündige Kampagne vielleicht sogar komplett geben können vorab.
In einem Rennspiel.
Nein, also ich glaube, den kompletten Umfang hat die Preview-Version, die wir bereits vorliegen haben, für PC übrigens, unter anderem auch für Konsolen. Hat sie, glaube ich, nicht. Aber wir werden uns das dann entsprechend die Zeit natürlich nutzen, um uns das wirklich lange anzuschauen und herauszufinden, ob denn die fehlende Cockpit-Perspektive das nun zu einem schlechten Spiel macht oder ob das Ding vielleicht ganz andere Stärken hat, mit denen es punkten kann.
Ja, das ganz große Aufregerthema, keine Cockpit-Perspektive. Hast du sie genutzt? Also ich habe sie wirklich immer genutzt. Ich kann das nicht verstehen, aber ich kann es kaum glauben, dass Codemasters angeblich ausgewertet hat, dass nur, wie viel Prozent waren es? Ich weiß nicht, ich glaube, es waren unter 10%. Wirklich die Cockpit-Perspektive nutzt. Ich nutze sie immer. Und Grid 1 habe ich nur in der Cockpit-Perspektive gespielt. ich finde es schon sehr, sehr schade. Und ich mag Rennspiele einfach nicht aus der Verfolgerperspektive und nicht so sehr. Und
ja gut, aber wie gesagt, ich kann natürlich schlecht einschätzen, ob diese ausgewerteten Zahlen, die Codemasters da vorliegen, ja, hat jetzt tatsächlich zutreffen. Aber wenn es wirklich 10% sind, dann muss man halt einfach auch ein Einsehen haben, dass es natürlich nicht gerade wenig aufwendig dafür jedes Auto das Cockpit umzusetzen und dass es vor allem nicht nur nach so ja hier Bildchen eingepastet, wo nichts passiert, sondern da muss der Typ natürlich auch noch schalten, da soll er nach Möglichkeit vielleicht auch noch seinen Helm irgendwie bewegen und abhängig auch davon, ob er gerade in der Stallkurve ist oder sonst irgendwas und von daher, dass man den Aufwand in Anführungszeichen scheut, weil es eh nur 10% nutzen, ja, das müsste man dann auf jeden Fall schon verstehen, auch wenn es natürlich schade ist. Also ich nutze da sowohl die Cockpit-Perspektive in Spielen, wo das möglich ist, als auch die Außenperspektive, das kommt immer ganz drauf an.
Ja, du warst bei EA letzte Woche? Darfst du was sagen?
Nee, da darf ich natürlich noch nichts zu sagen, denn Electronic Arts gehört ja auch zu den Kandidaten, die eigentlich auf alles und auf jedes ein Embargo haben. Ich darf sogar eigentlich noch nicht mal sagen, um welches Spiel es geht, aber ich glaube, ich verrate oder ich denke, die Sache ist relativ klar, wenn ich sage, dass es sich um eine Sportsimulation handelt und es hat mal ein weiser Mann über diesen Sport gesagt, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
Ja, ist ziemlich eindeutig. Dann haben wir vermutlich Ende der Woche wird das nächste große Gewinnspiel bei uns starten. Ja, da bin ich im Moment dabei, schöne Preise zu sammeln. Und da so ein kleiner Hinweis, es wird einen schönen Hauptpreis zu Bioshock Infinite geben. Und ja, dann sage ich nur, lasst euch überraschen. Es wird sich lohnen, wieder mitzumachen.
Ja, aber bevor der Chefredakteur böse auf uns ist, da sollte man natürlich noch erwähnen, dass er sich Fire Emblem Awakening angeschaut hat auf dem 3DS, also ein Ultra-Hardcore-Strategiespiel, zumindest aus Sicht der meisten. Es gibt da, also Jörg hat glaube ich, schon mal den Vergleich gezogen mit Dark Souls und die Leute ausgelacht, die meinten, das sei schwer, wenn man Fire Emblem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt.
Ja, da werden wir diese Woche dann also einen Test lesen und auch ein Testvideo. Die kommen, ich glaube, Mittwoch und Donnerstag.
Genau, ja.
Ja, ja, kommen wir zu unseren User-Fragen. Diesmal hatten wir wieder ein paar mehr. Es dürften trotzdem noch sehr viel mehr sein. Dann können wir nämlich ein bisschen besser selektieren. Die erste Frage kommt von Kenner der Episoden. Welche zwei Spiele haben euch in eurer Spielerlaufbahn bisher am meisten positiv überrascht und am meisten enttäuscht? Ich habe gefragt, du antwortest.
Also ich muss jetzt antworten.
Ja, so einfach ist das hier.
Ja, also wir hatten das in den vergangenen Wochen ja schon mal, dass das immer so eine schwierige Sache ist mit Enttäuschung oder mit positiver Überraschung. Also mich hat zum Beispiel, ehrlich gesagt, nach den Tests damals Gothic 3 positiv überrascht, was mir ja kaum einer glauben würde, weil ich hatte ernsthaft die Sorge, dass das jetzt die absolute Megakatastrophe war. Es war natürlich im Vergleich mit den Vorgängern tatsächlich wesentlich, wesentlich schlechter. Aber das hat mich, wenn du so willst, sogar fast schon positiv überrascht im Nachhinein.
Ja, bei mir war es Fallout 3, fällt mir jetzt so ganz spontan ein. Bis zu dieser Zeit konnte ich mit Rollenspielen noch nicht so viel anfangen. Ich hatte mir Oblivion auch mal angeguckt, ist ja auch Bethesda und ein sehr ähnliches Spielkonzept. Oblivion hat mich gar nicht gepackt, Fallout 3 hingegen dann doch an die 150 Stunden bestimmt am Ende mit allen DLCs und sowas dazu gerechnet und Skyrim im Nachhinein auch, was ich dann umso verwunderlicher fand, weil ja Skyrim eigentlich direkter Nachfolger zu Oblivion war, allerdings natürlich um einiges umgestrickt, hat mich dennoch überrascht und ansonsten fällt mir noch Portal ein, also mit Portal hatte ich bis zur Orange Box gar nicht gerechnet, ich wusste zwar, es ist in der Orange Box drin, aber die hatte ich mir letztendlich nur wegen der Episode 2 geholt. Und ich hatte nachmittags die Episode 2 beendet sonntags und Portal dann spontan mal gestartet, mal reingeguckt, ich dachte, guck's dir mal an. Ja, und dann doch an einem Stück durchgespielt, wobei jetzt die meisten natürlich sagen werden, das ist nicht so schwer mit im ersten Durchlauf so um die 3 Stunden, wenn man die Rätsel noch nicht kennt und nachher 1,5 Stunden, wenn man es mal durchgespielt hat. Aber dennoch, hat mich sehr positiv überrascht, ja.
Ja, aber wo du schon bei Valve bist, also da kann ich nur sagen, also ich gehöre zu den Leuten, die, naja, zumindest auf höchstem Niveau von Half-Life 2 so ein bisschen enttäuscht waren. Also das war mir doch, das hat mir doch viel zu stark der atmosphärischen Qualität des ersten Teils gelebt und hat mir persönlich zu wenig eigenes irgendwie geboten. Also die Gravity Gun natürlich super geil, aber ansonsten hatte ich doch da durchaus immer wieder das Gefühl, dass mich das durch sehr, sehr lange Levels treibt und eigentlich immer nur dasselbe passiert.
Ja, kann ich jetzt nicht unterschreiben, da bin ich eigentlich genau anderer Meinung, aber Geschmackssache halt, ne? Die zweite Frage kommt von Freilis. Mich würde mal brennend interessieren, wie viel Prozent eines Spiels man als professioneller Tester als realistisch erachtet, um sich einen guten Eindruck zu verschaffen. Gerade bei Rollenspielen und Open World ist es ja wahrscheinlich nicht möglich, das komplette Spiel durchzuspielen oder zumindest nicht mit allen Charakterklassen, Nebenmissionen und Extras. Ja, das ist der erste Teil der Frage. Beantworten wir den halt erstmal. Du hattest damals Skyrim getestet, da bist du vielleicht auch der ideale Ansprechpartner für.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Spiel, was man, wo man sagen könnte, ich habe das durchgespielt, nachdem ich der Hauptstory gefolgt bin. Von daher ist das natürlich auch dann immer relativ. Also ich habe zwar die Hauptstory tatsächlich durchgespielt, aber ich habe das alleine weit mehr als 90 Stunden gespielt und ein paar andere aus der Redaktion haben es ja auch gespielt. Ich glaube 95 Stunden waren es bei mir. Bis zum Test und ich denke, das war auf jeden Fall genug, um eine gute Einschätzung zu Skyrim treffen zu können, dass wir dann natürlich nicht bei jedem Spiel 100 Stunden oder 120 Stunden investieren können, ist eine klare Sache, aber also zumindest für uns, also für Gamers Global kann ich sagen, dass wir doch die allermeisten Spiele tatsächlich wirklich durchspielen und ja, uns natürlich auch also so viel wie eben geht auch am Rande mitnehmen, weil das ist natürlich auch etwas, das die normalen Spieler in Anführungszeichen eben auch mitnehmen und was zur Bewertung dann ganz einfach dazu gehört und ja, wir versuchen das dann natürlich so weit wie das eben möglich ist abzudecken und so viel Zeit reinzustecken, wie eben geht.
Ja, kann ich so nur bestätigen. Also so eine genaue Prozentangabe, so lässt sich einfach nicht machen, gerade bei den Rollenspielen, zumal man da gar nicht sagen kann, wie viel Prozent hat man gerade. Ja, so ein Skyrim, also ich habe es auch über 100 Stunden gespielt und ich habe die Hauptstory bis heute noch nicht durch, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe es komplett durchgespielt, weil ich Skyrim die Welt in- und auswendig kenne. Ja. Der zweite Teil der Frage, dazu noch kurz. Mich würde auch interessieren, ob ihr von Publishern, Developern Cheats an die Hand bekommt, sodass ihr notfalls zum Ende eines Spiels vorspulen könnt, um das dortige Gameplay anzutesten oder schlicht die Schlusssequenz sehen zu können, falls ihr unter Zeitdruck steht. Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Also wir müssen die Spiele schon selber bis zum Ende spielen und Cheats habe ich bisher auch noch nicht erlebt.
Also ich bin ja auch schon bei Adventure Treff zum Beispiel damals mit dabei gewesen. Es kommt schon mal vor, dass der Hersteller einem zum Beispiel eine Komplettlösung mitschickt, aber ich kann da tatsächlich behaupten, dass ich die bisher zumindest nie benutzt habe. Also das heißt, ich mache das dann grundsätzlich so, wenn ich wirklich mal feststecke und nicht zufälligerweise irgendwie ein Kollege das parallel auch spielt, den ich fragen kann, du hier, ne, ich komme da nicht weiter oder so, dann frage ich wirklich zu einzelnen Punkten dann entsprechend den Hersteller, um mir da vielleicht mal unter die Arme greifen zu lassen, weil die so eine Komplettlösung gerade bei einem Adventure, die verleitet oder verlockt natürlich auch dazu, dass du dann immer wieder reinguckst, wenn du jetzt nur mal 2 Minuten da hängst oder so. Von daher vermeide ich das generell. Es kommt vor, dass man so Guides auch mal bekommt, wo dann entsprechend, genau aufs Waffensystem eingegangen wird oder also was es für Waffen gibt, was es für Crafting-Methoden oder sonst irgendwas gibt in Rollenspielen, alles Mögliche. Aber wie gesagt, wir versuchen natürlich schon ein authentisches Spielerlebnis zu haben. Und dementsprechend schauen wir da, wenn überhaupt, also ich habe selbst noch nie vor einem Test reingeschaut, aber wie gesagt, generell kann man, denke ich mal, für uns sagen, dass wir da, wenn überhaupt, erst dann reinschauen, wenn es wirklich absolut unumgänglich ist. Was vorkommt, wo auf die Frage mit, dass man zum Ende spulen kann oder sonst irgendwas, was vorkommen kann, ist zum Beispiel, dass man in der Preview-Version zum Beispiel ein Spiel bekommt, da kann man dann halt einen Spielstand, oder kann man das Spiel am Anfang starten und dann gibt es noch ein Savegame dazu, was irgendwo in der Mitte liegt, um einfach auch das Gameplay zu einem späteren Zeitpunkt ein bisschen besser einschätzen zu können. Das hat man zum Beispiel bei Sleeping Dogs.
Ja, was ja auch ganz sinnvoll ist, gerade wenn man das ganze Spiel noch nicht vollständig ist und dass man halt sich wirklich einen Eindruck verschaffen kann, wie ist es am Anfang und wie ist es da mittendrin.
Genau, und vor allem sind die Versionen dann ja auch meistens auch nicht komplett oder so, dass du sie jetzt auch in einem Zug bis zu dem Punkt durchspielen könntest, sondern es sind halt alle anderen Teile irgendwie rausgenommen und es soll halt einfach nur dem Redakteur die Möglichkeit geben, da eben auch das Gameplay in einem fortgeschritteneren Stadium einschätzen zu können.
Okay. Ja, ich glaube, wir nähern uns schon wieder den 20 Minuten. Hatten wir heute zwar nicht vor, aber...
Ja, aber das wird auch ganz im Sinne vom Carsten, oder?
Ja, das war ein Wunsch des Carsten Scholz, der an der Telefonkonferenz teilgenommen hat. Trotzdem, wir verabschieden uns für heute mal und wünschen euch eine schöne Woche. Schaut regelmäßig bei uns vorbei und tschö.
Ja, bis demnächst.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.